Sag auch was.
Willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und mir.
Der Barbie.
Der Barbie.
Hallo. Hallo.
Guten Tag.
Na?
Ja, hallo. Ja.
Geht's euch gut?
Also draußen ist momentan Frühling, insofern geht's mir gut, aber die Vorbereitung habe ich so ein bisschen mitgenommen. Was aber völlig in Ordnung ist, weil wir haben ein wichtiges Thema heute.
Ja, wir sprechen aber an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber wir sprechen ganz bewusst eine Triggerwarnung aus. Wir reden in dieser Folge über Missbrauch und sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und Kindern. Und wer damit eine eigene Geschichte hat und sich davon getriggert fühlen könnte, möge an dieser Stelle doch bitte ausschalten und sich eine unserer anderen bislang 60 Folgen anhören. Die sind alle auch sehr
über
schön.
Über 70, glaube ich.
Gott, so viel haben wir schon gemacht.
Ja, ja.
Und uns fällt immer wieder was Neues ein.
Ja.
Unfassbar.
Ja, uns fällt auch noch weiterhin was Neues ein. Also ich weiß noch, dass wir nach den ersten 10 Folgen da saßen und sagten, ich weiß gar nicht mehr. Und jetzt geht es irgendwie so, ja, wir könnten noch das und das und das und das und das. Also.
Ja, wir haben natürlich unsere heißesten Lieblingsthemen, für die wir brennen, natürlich am Anfang verschossen.
Inklusive unserer heißesten Lieblingsfilme.
Ja.
Aber wir haben neue Entdeckungen gemacht.
Ja, wir haben, genau, wir haben ja im Laufe der letzten 2 Jahre, genau wie unser Publikum, viele neue Entdeckungen gemacht und bilden uns permanent weiter. Das ist auch sehr schön.
Vielleicht greifen wir irgendwann die alten Folgen nochmal auf und machen Remixe oder so.
Ja, genau. Irgendwann wiederholen wir uns.
Mit unserem jetzigen Know-how.
Wow. Also bisher ist nicht abzusehen, dass wir uns irgendwann wiederholen, aber gucken wir mal.
Also bevor wir in die Abgründe der Kirchengeschichte gucken.
Das stimmt so aber auch nicht.
Was?
Wir müssen jedes Mal, wenn wir über Filme reden, die wir eventuell machen könnten im Vorfeld, muss immer irgendwann einer von uns sagen, das hast du schon gemacht.
Ja, aber das hat schon was damit zu tun, dass Tatjana und ich so vergesslich
sind. Ich vergesse das sofort, ja. Und ich könnte auch meine Lieblingsfilme
ich
alle
könnte
zwei
mal
Wochen,
über Elizabeth Taylor reden.
Ja, ich könnte es immer wieder erzählen.
Also ja.
Das habe ich schon über überhaupt nicht.
Genau, habe ich schon über Tina geredet? Yes, dear, you did.
Habe ich die Geschichte mit den Ballons auf dem Balkon erzählt? Yes, you did. Eine Sache noch vorweg, bevor wir jetzt hier weiter reden. Das wird nicht nur mir so gehen, sondern den anderen beiden auch so. Wir haben Filme. Aufgrund der Thematik werden wir spoilern müssen.
Ja.
Das geht dieses Mal gar nicht anders. Das müsst ihr uns verzeihen. Und ist einfach so. Ne? Weil wir können die Erzählstränge nicht verheimlichen, wenn es darum geht, wie das Ganze aufgelöst wird und wie es am Ende funktioniert und so. Und wer der Täter ist und lalalala. Insofern, ja, wir spoilern dieses Mal. Sorry about it, but tschüss.
Ja. Also bevor wir in die Abgründe der Kirchengeschichte einsteigen, müssen wir irgendwas Lustiges mit Kirchen machen. Irgendwas, was sexy ist, irgendwas, was schick ist.
Was Kurzweiliges. Was Flottes.
Ja.
Was Flottes
mit Kirche.
Wenn man sich die Kirchenmänner so anguckt, sind das ja jetzt keine, wo ich einen Ständer kriegen würde als Drag Queen.
Nee.
Nein. Insofern müssen wir mal überlegen, ob wir vielleicht im filmischen Zusammenhang gespielte Pastoren, Priester, Kirchenfürsten finden, mit denen man Fuck, Marry, Kill spielen könnte.
Also ich finde auf gar keinen Fall 3.
Das, okay, ja, vielleicht ist das ein bisschen hochgegriffen.
Das wäre sehr ehrgeizig. Mir würde einer einfallen.
Mir würden 2 einfallen.
2?
Ja.
Mir würde auch einer einfallen.
Na guck, dann machen wir doch einfach das und jeder sagt dann, ob er denjenigen fucking killen oder marrien will.
Genau, oder kill.
Habe ich ja gesagt, killen. Ja, shall we do that?
Ja.
Okay. Der Einzige, der mir einfällt, ist tatsächlich der
Heinz Rühmann,
die Rolle
Braun.
Nein.
Oh.
Nee, die Rolle heißt tatsächlich auch nur Sexy Priest und die Rede ist von Fleabag. Da spielt ein ganz schön hotter Schauspieler, spielt einen ganz schön hotten
Ein ganz Priester. Schön hotter schwuler Schauspieler, Andrew Scott.
Okay.
Okay.
Und den fand ich ganz schön hot. Also den würde ich
Der Kleine, ja, ich weiß welcher.
Zweite Staffel.
Ja.
Den würde ich wahrscheinlich sogar marrien wollen, heiraten wollen, weil wahrscheinlich dann wenig Sex, aber irgendwie so viel Konflikt.
Es gibt da eine schöne Graham.
Viel Rächen. Man muss ihn also retten. Man muss ihn viel retten vor sich selbst, vor seinen Konflikten. Man kann sich an ihm abarbeiten, sich opfern, sich selbst verlieren.
Stimmt.
Toll.
Ja, das
es gibt eine schöne Graham Norton-Folge, wo Andrew Scott neben Paloma Faith auf dem Sofa sitzt und sie ihm dann im Wesentlichen sagt, dass sie sich schon mehrfach zu ihm angekeult hat.
Ja. Es ist very funny.
Gute Idee. Also ich habe Richard Burton in der Rolle des zerrissenen, seelisch von weltlichen und überweltlichen Zweifeln zerrissenen Pastors in Die Nacht des Leguans. Ein
Night of the Iguana, Tennessee
Williams. Wie immer Williams. Tennessee Williams, ja. Schwarz-Weiß, Dramulett aus den 50ern.
Ein Dramulett.
Und der zweite, der mir einfällt, ist eigentlich der, der euch allen sofort einfallen müsste.
Richard Chamberlain.
Ja, ja. Ja, Dornvögel.
Ja.
Ja.
Dornenvögel.
Und bei Dornvögel, also, achso, ihr müsst sagen, ob ihr Fuck Mary
Kill. Nee, du.
Achso, ich, okay, du. Also Richard Chamberlain als Dornvögel-Heini finde ich langweilig. Ich fand ja. ihn zwar irgendwie, sah der so plastikmäßig gut aus,
wie
aber
hieß denn die Hauptdarstellerin nochmal?
Rachel
was?
Angela Lansbury.
Ich weiß, ich weiß welche Rachel irgendwas.
Ich habe den im Kopf, aber ja. Looktechnisch ist der mit mir gleichgesetzt mit Cliff Richard. Sahen die so
ja,
ähnlich
so,
aus? Die waren
ja,
so geföhnt.
Das sind
ne? so ein bisschen zu glatt.
So ein bisschen glatt, ja. Okay. Also den würde ich höchstwahrscheinlich kill. Also das ist nicht so. Das ist so eine Plastik, so Sascha Haen-mäßig.
Hey.
Ja, den fandst du ja halt.
Genau,
ja,
ich wollte gerade sagen, ja. Nichts gegen Sascha Haen.
Und Richard Burton würde ich natürlich sofort heiraten, das kriege ich schon, alleine laufe ich aus bei der Stimme. Ich finde, der hat so eine tolle Stimme.
Ja.
Und diese grünen Augen und dieses Akne-Fresse und so, also der hat schon richtig
Und das hat dich ein bisschen prügelt, wenn er gesoffen hat.
Find's auch ja, gut. Super.
Toll.
Der behandelt einen auch noch schlecht, also was will man mehr? Und dann schenkt er dir einen dicken Diamanten
ja,
und
super.
So, also besser geht's. Oh Gott. Den finde ich richtig gut.
Ja, also mein
Wir geben hier ein sehr schönes Bild ab, schon wieder.
Ja.
Mein zu fickender Pastor, genau, ist ein Geheimtipp. Es gab,
ach, zwar, es gab also zwar, kennen wir ihn alle nicht.
Doch, doch, Aidan Quinn, sagt euch vielleicht was.
Mhm.
Der Hauptdarsteller aus Ein früher Frost und noch so ein paar anderen wunderbaren Sachen. Aidan Quinn ist meine Baustelle. Und Aidan Quinn hat 2006 in einer amerikanischen Fernsehserie mitgespielt, die eigentlich eine High-Class-Produktion war und The Book of Daniel hieß. Er spielte einen episkopalen Priester,
oh ja, das ist ganz hübsch.
Der sich die ganze
ja.
Zeit,
ja, ich kenne vom
Sehen, der sich die ganze Zeit mit Jesus unterhält, der von Garrett Dillahunt gespielt
er
wird.
Er ist also wahnsinnig.
Nein, er ist nicht wahnsinnig, sondern es ist eigentlich so eine Art Komödie. Der Rest der Besetzung der Serie kann sich auch hören und sehen lassen, nämlich Alan Burstyn, Dylan Baker, Alison Pill, also alles so A bis B große Fernsehgesichter. Davon gab es genau 7 Folgen, weil die Serie so subversiv ist. Er hat auch einen schwulen Sohn, mit dem er völlig in Ordnung ist und so. Dass die Catholic League dagegen so protestiert hat, dass ABC diese Serie dann nach 7 Folgen eingestellt hat, von denen auch nur 3 ausgestrahlt worden sind.
Ach, wie schade.
Allerdings gibt es diese wunderbare Produktion für sehr wenig Geld inzwischen auf DVD und ich kann das nur empfehlen. Herr Quinn gibt einen ganz entzückenden Pastor ab, unter dessen Gewand ich auch so einige Sachen machen würde, wenn man nicht ließe.
Und da fällt mir übrigens noch ein, bei Netflix gab es auch mal so eine Serie, wo Jesus wiederkommt. Das war so ein langhaariger palästinensischer
Michael Landon?
Heißer nein. Typ.
Ein Engel auf Erden?
Nein, das ist 2 Jahre her oder so. Das, ach so. Da gab es auch
ja,
nur eine Folge
das
von.
Mal?
Da kommt er dann eben wieder, steht da plötzlich am See Genezareth und
ja. Hallo.
Macht alles, ja genau, hi, da bin ich wieder. Und der Schauspieler ist so sexy, ja. Und richtig hübscher.
Okay. Ja, aber man weiß auch die ganze Zeit nicht, ob das gefaked ist oder ob es
ja, das bleibt so ein bisschen offen, ob er ein Betrüger ist oder echt, aber die Leute folgen ihm.
Genau, es geht um die Leute, die folgen. Unsere gute Freundin Russell T. Davis hat auch eine Serie geschrieben, die The Second Coming heißt und genau dieses Thema behandelt. Hm. Auch das kann ich empfehlen.
Ja, Florian also, Fitz auch, oder wie der Deutsche aus München da heißt. Der hat auch irgendwie so einen Film mit Hannelore Elster wieder gemacht.
Muss ja gut
als
sein.
Wieder, ja, so mit dieser Jana Urkraft heißt sie ja jetzt, nicht mehr Jana Palaske. Sie
ach, ist das?
Jana Urkraft. Wir Dschungelgucker wissen natürlich, wer gemeint
oh,
ist.
Oh no.
Ja, die spielen alle mit.
Und der hatte ich auch mal einen sehr lustigen Job, bevor sie spirituell wurde und
ja,
sich darauf
ja.
besonnen hat, dass man Menschen nicht scheiße behandeln soll.
Ja, jetzt ist es alles interesting, ganz,
interesting,
ganz
interesting,
extrem.
Interesting.
Ja. Frau Palaske war ja auch mal
Frau Urkraft.
Oder Frau Urkraft war ja auch mal eine Sängerin, die ganz, das war nicht.
Sie sagt, nachdem sie in Hollywood gearbeitet hat, kann sie ihre Seele nicht mehr so verkaufen. Und ich so,
Hollywood? Nachdem sie in Hollywood gearbeitet hat.
Ja, ja.
Are you listening to yourself here?
So, great.
So, zurück zum Thema.
Wow. Okay, wir sind ja drauf gekommen, diese Folge zu machen, tatsächlich, weil die Olle Ratzinger gestorben ist, Papst Benedikt die 512.
Ja.
Da gibt es, also ich will eine Sache vorausschicken. Ich bin ja unter anderem auch dafür berühmt, dass ich ein sehr kritisches Verhältnis zur Kirche habe. Das richtet sich natürlich nicht gegen die Menschen, die glauben. Das muss ich vorausschicken.
Ja, das stimmt.
Meine Häme, mein Zorn, mein Hass gegen die Kirche hat nichts mit den Menschen zu tun, ja, die diesen Glauben haben, sondern richtet sich immer nur gegen die Institutionen, gegen die Geschichte, gegen das, was sie getan haben, was nie aufgearbeitet worden ist, was immer noch unter den Teppich gekehrt wird, all diesen Dreck. Und diese Institution, die alles dafür tut und über Leichen geht, wortwörtlich, um das alles unter dem Teppich zu halten. Also, ne, das will ich nur vorausschicken für den Rest der Folge. Es geht uns nicht darum, hier irgendwelche Menschen und ihren Glauben zu diskreditieren. Es geht uns nur darum, über Dinge zu sprechen, die tatsächlich ja passiert sind und in einer Häufung vorkommen in diesem System, über das man mal gesprochen haben kann.
Mhm.
So. Ne?
Yes.
Ja. Gedanken noch zu Frau Ratzinger?
Ja, tschö.
Bye.
Tschö
mit Öl.
Also. Ja. Nix weiter.
Ich finde diesen, es gab einen sehr schönen Einbild-Comic, wo Frau Ratzinger dem Teufel gegenübersteht und offensichtlich gerade in der Hölle aufgeschlagen ist und der Teufel zu ihr sagt, so richtig überrascht ist jetzt keiner von uns beiden, oder?
Oh well.
Oh Gott.
Ja.
Ja. Naja. Ob die einen Lapdance auf den Schoß vom Teufel macht wie Lil Nas X.
Ja.
Man weiß es nicht.
Probably not.
Probably not. Also Missbrauch in der Kirche ist, ich habe am Anfang natürlich auch keinen Bock auf diese Folge gehabt, ehrlich gesagt, weil ich dachte, oh Gott, nee, schlechtes Thema, schlechtes Karma. Aber dann haben wir das Glück gehabt, dass wir uns jeder so gut, einen so guten Film, also wir besprechen drei so sensationell gute Filme, die sich alleine deswegen so lohnen anzugucken, weil sie so gut gemacht sind und so gute Schauspieler versammeln und man wirklich so, ach, wow, also ganz großes Schauspielkino, finde ich. Und das sind so drei tolle Filme und das sind so drei verschiedene Sichtweisen auf das Thema, die so exemplarisch sind. Also einmal so von der Basis, von den Aktivisten, die von den Opfern sozusagen, dann einmal von den Wächtern, also Journalismus, und dann einmal aus dem Herzen der Institution sozusagen, aus einem Kloster.
Basiert deiner auch auf wahren Begebenheiten, Paul?
Nein, meiner basiert nicht auf.
Okay, also meiner zwei.
Der Film, über den ich spreche, ist von einem Autor, der aus den Eindrücken seiner Kindheit schöpft, aber das Ereignis selbst basiert nicht auf wahren Begebenheiten. Nein.
Stört mich gar nicht, weil so wie es da dargestellt wird, ist es 100 Pro irgendwo auch passiert.
Ja, ja.
Also,
ja, ja.
Das, ja, und dann, dann fange ich an. Ich habe mich entschieden für Gelobt sei Gott. Das ist ein französischer Film von 2018 von unserem sehr geschätzten François Ozon, der ja nun viele, viele, viele gute Filme schon gemacht hat.
Acht Frauen und so auch, ne?
Ah, ja, diese, der ist ja der Fassbinder der Franzosen. So könnte man es vielleicht sagen. Peter von Kant war der letzte Gute.
Genau.
Und der hat, in Frankreich gab es, also der Staat sozusagen, dass die Kirche, dass Missbrauchsfälle in großer Zahl aufgedeckt wurden, war in Frankreich 2014 in Lyon, da ging das los. Und da haben sie, da hat die bürgerliche Gesellschaft sozusagen das rausgefunden und das hat zu verschiedenen Gesetzesänderungen in ganz Frankreich geführt, bis zum Vatikan, der sich auch zu gewissen Sachen verpflichtet hat, ob sie es einhalten, man weiß es nicht, aber immerhin hat es rechtliche Folgen gehabt und der Hauptbeteiligte war damals noch der Kardinal von Lyon, also der hieß Barbarin. Und der wurde aber in den nächsten 5 Jahren auch total, der hat die Karriereleiter, trotz des Skandals, wurde der immer weiter befördert. Also dann war er plötzlich Erzbischof und zum Schluss war er Primus von Gallien. Primus von Gallien ist der höchste klerikale Mensch in Frankreich.
Und klingt was, als käme es aus Asterix.
Ja, klingt wirklich, als käme es aus Asterix.
Die
Aber das war also ein ganz hohes Tier
und
ein ganz beliebter. Also der war offen, der war so auf Franziskus-Linie. Ne? Das war so der Liberale, der hat allen links und rechts, also war der eher links einzuordnen und so weiter. Also ein ganz, ganz hochgeliebter von den Bürgern Obermufti da in der Kirche. Und der hatte nun plötzlich diesen Riesenskandal an der Backe und der hat dann verschiedene Fehler gemacht. Auf jeden Fall hat François Ozon diesen Film gemacht auf der Basis von nur Original-Zitaten. Also die Texte, die die Schauspieler, natürlich, das sind die Schauspieler, nicht die wahren Leute, aber das sind die Schauspieler, spielen die wahren Personen mit den richtigen realen Namen auch dieser Person. Mhm. Der Film wurde natürlich,
lesen wir auch die alle möglichen E-Mails vor und so, ne?
Ja, die Mails, die Briefe, die Texte aus den Polizeiprotokollen sind alles eins zu eins. Und das macht ihn so authentisch, könnte man sagen. Und hat alle Prozesse gewonnen. Also die Meinungsfreiheit des Filmes war denn doch überall denen, die geklagt haben. Ich will da nicht, dass mein echter Name kommt und so. Das nur vorweg. Es geht also. Im Prinzip hat der François Ozon 3, 4 Bürger aus Lyon genommen und zeigt die näher. Und allen gemeinsam ist, dass sie von einem bestimmten Pastor vor 30 Jahren missbraucht wurden. Da gab es also so einen Pastor in den 80er Jahren, der hat immer so Ferienfreizeiten gemacht und hat sich da die Jungs in diesem Fall, die in dem Alter so zwischen 9 und 12 waren, gezielt gegriffen und sich auch gezielt welche ausgesucht. Also das ist ja immer so ein Muster dieser Täter, dass sie sich welche aussuchen, die aus einem kaputten Elternhaus kommen oder die kein Geld haben oder die eine autistische Störung haben. Ne? Alles so welche, die sich nicht so wehren können und wo die Eltern froh sind, wenn die Verantwortung der Erziehung abgegeben ist an irgendeine Respektsperson, zum Beispiel ein Pastor. Und das haben die Jungs, wie das auch in diesem, in dieser Clique derer, die da zu diesen Ferienfreizeiten gehen und da werden einige rausgeführt und die Jungs wissen, der wird jetzt missbraucht, aber keiner redet drüber. Die Macht dieses Talars ist so groß, dass die also ihren Mund halten und das auch später aus Scham verschweigen, nachdem das denn auch durchlebt worden ist. Dass die später ihren Frauen das nicht erzählen oder ihren Eltern das nicht erzählen und, und. Und einer dieser Jungs, der missbraucht wurde, ist inzwischen Familienvater, der hat 5 Kinder, heißt Alexandre und ist sehr bürgerlich, also super katholisch und ist in allen Komitees in Lyon und ist also so ein ganz braver Bürger. Die Söhne sind gerade in dem Alter, wo sie konfirmiert werden oder wie heißt das? Kommuniert werden sollen. Hat eine tolle Frau und so weiter. Und der liest zufällig eines Morgens bei seinem perfekten 5-Minuten Frühstücksei, dass dieser Pastor, der damals irgendwie versetzt wurde, JWD, wo er dachte, der darf nicht mehr mit Jugendlichen, ne, da war zu viel irgendwie, dann hat die Kirche den heimlich versetzt, der wurde jetzt irgendwo wieder in Lyon eingesetzt mit Jugendlichen, wieder Arbeit mit Jugendlichen. Und daraufhin schreibt er einen Brief an den damaligen noch Kardinal von Lyon, an den obersten Chef sozusagen, Barbarin, wieso das sein kann und er will diesen Pastor treffen und will den konfrontieren und das kann ja wohl nicht wahr sein und so. Und der Brief wird von dem Kardinal freundlich beantwortet. Ja, das ist ja ganz schlimm. Da müssen wir ja sofort was machen. Ich bin total auf Ihrer Seite. Wir machen sofort ein Treffen mit diesem Pastor, also dass wir sie missbraucht haben, so wie schrecklich. So, und dann kommt dieser Pastor zu so einer Konfrontation und die treffen sich und der kommt mit Anwalt und so und die Anwältin sagt schon, naja, der wird nichts sagen und so, ne? Also mach dir nicht zu viel Hoffnung. Und der Pastor ist ein alter Mann, der schon so ein bisschen randdement, so ein bisschen wässerig durch die Gegend guckt und der setzt sich hin und der Alexandre sagt also, Sie wissen, dass Sie mich missbraucht haben. So, ja. Ja, war toll. So nach dem Motto.
Ja, war also toll, sagt er nicht.
Nein, aber er gibt es zu, sofort. Ja. Er sagt sofort, ja, das war nicht in Ordnung von mir.
Schlimm für mich, das mit mir rumtragen zu
müssen. Ja, genau. Und hätte ich nicht machen sollen, aber ist ja schon so lange her. Also der
es hat mich seit vielen Jahren gequält.
Ja, genau. Es hat mich gequält, sagt der Pastor. Und ach, Mann, unfassbar. Und die, worauf der Alexandre aber wartet, der will jetzt gar nicht die Kirche stürzen, der will im Prinzip eine Entschuldigung. Und die kommt aber nicht. Und die Mediatorin, die dazwischen sitzt, die sagt nur, ja, super, das war doch ein tolles Treffen. Und jetzt beten wir alle zusammen und dann ist das Ding durch. So.
Ja.
Ja, von wegen. Und dann geht er zur Polizei und macht eine Anzeige und dadurch wird es ein Tick offizieller. Und er sucht weitere Opfer. Er will also mehr finden und findet zufällig mehr oder weniger auch zwei. Ein sehr energischer Mann, François heißt der, der Schauspieler übrigens, der von Peter von Kant, der durch ein gutes Elternhaus sozusagen bestärkt ist, da müssen wir jetzt ran, wir müssen den ganzen Laden runter kaputt machen und runterbringen. Und ein vom Leben, wie soll ich sagen, durch diesen Missbrauch zerstörten, der ein Hochbegabter ist, der Epileptiker ist, der man weiß nicht, ob durch den Missbrauch oder durch die Pubertät, der so eine krumme Gurke mit sich rumträgt, dass Geschlechtsverkehr mit Frauen schwierig immer ist und der dadurch eigentlich ein kaputter Typ geworden ist, der mit seinen Eltern nicht kann und so weiter und so fort. Und die drei kommen zusammen und gehen dann auch an die Öffentlichkeit mit Zeitungen und so weiter und machen eine Pressekonferenz. Und die ganze Zeit schreiben natürlich Briefe an diesen Bischof, an den damaligen Kardinal, dann Erzbischof. Und immer kommt, ja, also wir müssen es wirklich aufarbeiten. Also sie auch was und oh nee, also das geht ja alles gar nicht. Also es kommen immer total nette Briefe zurück, aber es passiert gar nichts. Mhm. Und das ist aus der Sicht der Kirche das, was die immer machen seit Jahrhunderten. Also der Rechtsstaat mit Polizei und Zeitung und so weiter, der ist für die gar nicht existent. Das ignorieren die komplett, weil die Institution regelt das in sich fertig. Die weltliche Welt hat damit nichts zu tun. Mhm. Ne, die schicken die auf den nächsten Posten, wenn wieder was passiert, wird er weitergeschickt, aber er wird nie irgendwie eine weltliche Konsequenz. Das ist in der Institution Kirche nicht vorgesehen quasi. Und das schaffen die untereinander. Und das brechen diese drei jetzt auf. Kurz gesagt. Also die gründen eine Selbsthilfegruppe und die heißt das befreite Wort und da kommen dann immer mehr und plötzlich sind es 30 und so weiter. Ein super Film, der zeigt, dass steter Tropfen höhlt den Stein, also wie soll ich sagen, dass dieser späte Mut dagegen anzugehen, in den Zeiten, wo jetzt durch Internet und durch gesellschaftliche Veränderungen und MeToo und was alles gekommen ist, dass die Menschen eben nicht mehr bereit sind, das so unter den Teppich zu kehren, dass das denn sich auch lohnt. Und sie schaffen es eben am Ende des Tages mit nach langem Warten natürlich und so weiter, denn 2020 tritt dieser Bischof endlich zurück und der Pater kriegt 5 Jahre Knast. Immerhin, also kommt nicht in den Knast, weil er schon zu krank ist, aber so. Und diese drei Opfergeschichten sind eben durch diese Originaldialoge sehr intensiv und ich war wirklich gebannt und die Zeit, der Film dauert knapp 2 Stunden, geht wahnsinnig schnell. Also ich fand ihn super interessant und der hat zu Recht alles gewonnen, also 5 Césars und Silberner Bär und Goldener Bär und so weiter. War echt für mich ein super Film, also ein ganz toller dieser Mut, dieser kaputten, auch zerstörten Existenzen zum Teil, dass die dann trotzdem und trotz der Frau, die nichts weiß und trotz den Kindern, vor denen man sich schämt und so, dass die das alles so durchziehen, toll.
Ich musste jetzt oft natürlich auch bei allen Filmen, aber bei deinem und meinem besonders an die Odenwaldschule und meine Zeit da zurückdenken. Ich habe ja Opfer kennengelernt, also da gab es ja auch organisierten Missbrauch, der vor allem der ehemalige Schulleiter Gerold Becker hat, ganz gezielt auch wie du es gerade eben beschrieben hast, sozial schwache Jungs immer sich rausgesucht, die, wo klar war, dass sich die Eltern wahnsinnig freuen und keine Fragen stellen, wenn der Schulleiter den übers Wochenende zu sich einlädt und so. Und ich habe ja ein paar der Opfer noch kennengelernt in meiner Zeit auf der Schule. Und also die waren da nicht mehr Schüler, die kamen dann als Altschüler, hatten da Kontakte noch oder so. Und das war das Krasse zu sehen. Also Gael Leblanc ist der mir am meisten, in den war ich so ein bisschen verliebt, der ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Der war halt ein total kaputter Junkie dann. Der war wirklich einfach am Ende mit allem. Ist auch immer wieder zu Gerold und hat sich bei dem dann irgendwie, hat gesagt, ich brauche jetzt Geld, du musst mir jetzt Geld geben. Das hat Gerold dann auch immer gemacht. Aber das so zu sehen, was das anrichten kann Und ne, das war ein toller Mann, der hätte tolle Sachen machen können in seinem Leben und ist dann auch ein paar Jahre später also an einer Überdosis gestorben, ob absichtlich oder nicht, wissen wir nicht. Aber das so zu sehen, und das kommt ja in meinem Film dann auch nochmal vor, dieser eine wichtige Satz, die von uns, die überlebt haben, wir sind jetzt noch da, aber die anderen sind eben nicht mehr da. Es gibt so viele, die es nicht geschafft haben, deswegen nennen wir uns auch Survivor. Das fand ich total wichtig. Und das, ja.
Das ist ja auch diese Institution, die Grausamkeit der Institution, die ist ja manchmal sogar gut gemeint. In Berlin in den, ich weiß nicht, 80er Jahren, da hat das Jugendamt, da war einer angestellt, der hat obdachlose Jugendliche oder aus kaputten Familien gezielt zu Pädophilen gesendet, in die Familie eines Pädophilen geschickt, wissend, dass das ein pädophiles Netzwerk war, weil er vom Jugendamt offiziell war das Statement, das gibt es auch schriftlich alles, dass die Pädophilen sich am besten um solche Kinder kümmern können, weil sie eben die so gerne haben, dass sie denen Gutes tun. Und dadurch sind in Berlin
fassungslos.
Dutzende. Viele, viele Kinder in pädophile Haushalte geschickt worden. Mhm. Offiziell, als Pflegefamilie. Also so, weißt du?
Ich muss noch zwei Dinge sagen, nur zur Einordnung dieser Folge. Das große Problem mit diesen Fällen international und auch in Deutschland bisher ist, dass Kindesmissbrauch verjährt. Auch schwerer sexueller Kindesmissbrauch verjährt. Und zwar bisher nach 20 Jahren. Die Frist ist im letzten Jahr angepasst worden. Jetzt hat man 40 Jahre Zeit, nicht mehr 20. Das heißt, wenn man und es gilt immer ab dem Ereignis, also jemand, der zwischen seinem 5. und seinem 12. Lebensjahr missbraucht worden ist, hat Zeit, diese letzten Fälle bis zu seinem 32. Geburtstag anzuzeigen. Wenn er es bis dahin nicht gebacken kriegt, hat er Pech gehabt.
Und das ist halt echt nicht lange noch, ne?
Und das ist für viele der Betroffenen von der eigenen Verarbeitung zu einem, das ist mir passiert, bis zu einer erfolgreichen Therapie, für die es viel zu wenige Angebote gibt, wie für jede Form von Therapie in Deutschland.
Gerade in Berlin.
Bis zu einem Erstarken einer Persönlichkeit, die sagt, ich setze mich dem jetzt aus, damit das anderen Jungs oder Mädchen nicht so geht wie mir. Das ist viel zu kurz. Ja. Und also das hat was.
Ich hab was vergessen zu dem Film. In Frankreich haben sie der Vatikan hat die Verjährung aufgehoben nach diesem Film, weil bei der Pressekonferenz der Bischof gesagt hat, als er von der Presse von den ganzen Fällen auch konfrontiert wurde, und da war noch der, noch und der und der und der, da sagte der Bischof, gelobt sei Gott, alles ist ja verjährt. Deswegen heißt der Film Gelobt sei Gott. Mhm. Das ist ein Originalzitat von diesem Bischof. Und daraufhin brach ja der Sturm los. Dass der sagt nicht, oh Gott, die armen Opfer, sondern ein Glück ist ja alles verjährt. Und das hat geführt dazu, dass der Vatikan zum Beispiel die Verjährung aufgehoben hat. Und auch jetzt in New York, glaube ich, in Amerika, ist die Verjährung aufgehoben. Sofort hat irgendwie eine 79-Jährige jetzt Trump verklagt wegen irgendeiner Vergewaltigung Anfang der 80er und so. Also das kommt
in
jetzt
in Kalifornien ist es auch aufgehoben worden, was jetzt, weil Leute damit auch
das ist ja auch gut so.
Das ist generell gut so. Was auch passiert ist, ist, dass die beiden Darsteller aus Romeo und Julia 52 Jahre nach dem Entstehen des Films jetzt die Produktionsgesellschaft auf $50 Millionen, glaube ich, verklagt haben, weil sie, so sagen sie jedenfalls, zu diesen Nacktszenen, die es da gibt, überredet worden sind.
Ach, ich freue mich schon auf die Blaue Lagune, wenn Brooke Shields erstmal klagt.
Ja, das wird, glaube ich, nicht passieren. Jedenfalls.
Oh Mann.
Ja. Dass all das passiert gerade.
Ja, das ist auch gut.
Ja. Ich gehe mal weiter zu meinem Film. Ich habe blind gegriffen. Wir haben hier gesessen und haben uns überlegt, welche Filme wir machen. Und ich habe Spotlight gesehen und habe gesagt, ach, den mache ich dann. Seid ihr damit einverstanden? Ja, okay. Und war dann zwischenzeitlich gar nicht so sicher, ob das die richtige Wahl war, weil ich keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Und habe ihn dann vorgestern Abend, glaube ich, habe ich ihn angemacht. erstmal kurz recherchiert, alles klar, Oscar gewonnen für bestes Drehbuch und besten Film, also kann schon mal nicht scheiße sein eigentlich. Er hätte halt sterbenslangweilig sein können, I didn't know, ist er nicht, ist wahnsinnig spannend. Ja. Regie hat geführt Tom McCarthy, 2015 ist das Ding erschienen. Ich habe viele Artikel über den Film auch gelesen und über die Hintergrundarbeit dahinter und habe in einem von einem Journalisten über diesen Film geschriebenen Artikel gelesen. Es sei ein Feel-Good-Movie für Journalisten, wo ich so ein bisschen
ist es ehrlich gesagt auch.
Kichern musste. Doch, ist es auch. Also die können ja wirklich sagen, wir haben sowas erreicht. Das haben wir aufgebrochen mit unserer Arbeit. Toll. Ja. Die vierte Macht.
Ja, es ist, ich fange einfach mal an. Ich habe hier eine lange Liste von Stichpunkten mir gemacht, damit ich nicht durcheinander komme, weil es wirklich so viel auch an Details hängt und so. Also es geht Ende Juli 2001, fängt der Film an. Also die erste Szene ist irgendwann in den 70ern, aber die erste Szene quasi in der Jetztzeit in Anführungsstrichen ist dann die Ende Juli 2001. Und der Boston Globe ist eine lokale Tageszeitung in Boston eben. Bekommt einen neuen Chefredakteur namens Marty Baron. Auch hier sind alle Charaktere, wir reden von einem echten Fall, der nacherzählt wird, und alle Namen sind die Namen der tatsächlichen Menschen, die diese Dinge getan haben. Marty Baron wird gespielt von Liev Schreiber, den ich ganz schön hot finde in dieser Rolle auch. Also gerade als dieser so ein bisschen.
Der hat ja auch nicht umsonst Naomi Watts geheiratet.
Ach, das ist doch der Sohn von The Mandarin Candidate. Genau, der ist super.
Hot.
Ja.
Hot. Aber auch in diesem
Hat aber auch was von Gigi jetzt aus dem Dschungel.
Aber mochte ich. Ja. Der wird neuer Chefredakteur und kommt da rein und will natürlich jetzt erstmal irgendwie orientiert sich so ein bisschen, wieder zu gucken, wie läuft das hier, was machen wir hier eigentlich in dieser Zeitung, wie ist das, wie sind wir aufgestellt, wer kann was. Und natürlich guckt er auch so ein bisschen, wo ordnen wir uns jetzt thematisch an, wo soll die Reise hingehen, und stolpert über eine Kolumne von einer Eileen McNamara, also in einem kleineren Teil der Zeitung, wo sie über eine Gerichtsverhandlung schreibt gegen einen katholischen Priester namens Father John Geoghegan, glaube ich, spricht man das aus, wegen Kindesmissbrauch. Also es gibt Gerichtsverhandlungen wegen Kindesmissbrauch, so. Und er erfährt dann noch dazu, dass der Richter die Gerichtsdokumente hat versiegeln lassen, die das quasi bestätigen können, wahrscheinlich, dass das alles passiert ist, was passiert ist, dass der Kindesmissbrauch passiert ist. Und er fragt sich, wie kann das sein in einem Rechtssystem wie diesem, dass die Richterin quasi die Kirche vor Outing schützt, vor Bloßstellung schützt. Und das triggert ihn, glaube ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall entscheidet er deswegen in der Redaktionssitzung, stiftet er die anderen an. Das sogenannte Spotlight-Team. Spotlight ist ein Teil des Boston Globes. Und es ist so ein bisschen, wenn ihr Stieg Larsson gesehen habt.
Investigativer Recherche.
Danke. Es ist so ein bisschen, wie wenn ihr Stieg Larsson gelesen habt, dann ist es quasi das Millennium von Spotlight. Ne? Millennium war ja auch Kalle Blomqvist quasi.
Genau.
Michael Blomqvist war ja so ein Team von investigativen Journalisten, die sich auf ein Thema eingeschossen haben, dann ein Jahr lang recherchiert haben, alles irgendwie ausgegraben haben und dann am Ende riesengroße Leute immer oder Firmen zu Fall gebracht haben. Und so ist es hier eigentlich auch. Also die arbeiten sehr genau, sehr konkret, die lassen sich sehr viel Zeit und haben eben immer Interesse an großen Themen. So. Und die nehmen sich also dieser Sache an und Butzi jetzt, nee, das machen wir jetzt nicht. Dankeschön. So, unser Michael Blomqvist in diesem Fall ist Robbie Robinson, gespielt von Michael Keaton. Und der hat so ein Team um sich von 3-4 Leuten. Mark Ruffalo spielt Michael Resendez. Das macht er auch ganz, ganz toll. Das ist so ein irgendwie sehr nerdiger, sehr in sich verquaster Typ, der aber wirklich sich in seine Stoffe verbeißt und das rausfinden will und dafür brennt und wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Rachel McAdams, die ich sonst immer so ein bisschen boring finde, spielt Sascha Pfeiffer, auch eine Redakteurin da in diesem Team. Und die machen sich eben dann an diesen Fall. Die stellen relativ fest, dass der zuständige Kardinal Law, der Erzbischof von Boston, eigentlich Bescheid gewusst haben muss und aber nichts unternommen hat und auch noch einen internen Bericht unterschlagen hat von 1985, in dem ihm schon wo er darauf hingewiesen worden ist, dass also in seinem Bistum große pädophile Geschichten laufen und eigentlich da die Kirche sich drum kümmern müsste, aber hat er nicht gemacht. So. Und wir merken auch so rundrum innerhalb der Zeitung, aber auch eben befreundete Rechtsanwälte, mit denen man spricht und so, alle sind sehr
zurückhaltend.
Zurückhaltend oder blockieren auch eher und sagen immer, was, ihr wollt die Kirche verklagen, seid ihr crazy, legt euch doch nicht mit denen an, wir sind hier in Boston, das macht man nicht und so. Also es ist eher, man hat das Gefühl, sie machen sich da wirklich auf so einen David und Goliath, David gegen Goliath-Kampf. Dafür machen sie sich bereit. Sie fangen dann an, erste Opfer zu interviewen. Es gibt eine Opferorganisation namens SNAP, mit der sie sich treffen. Auch an diesem Phil Saviano, der ist der Vorsitzende dieser Organisation, selber Opfer von Missbrauch durch einen Priester. Auch da merkt man wieder Folgen von Kindesmissbrauch. Der ist also offensichtlich gezeichnet davon. Der ist offensichtlich nicht in Ordnung. Und zwar so sehr, dass oft, glaube ich, sein Testimony einfach abgelehnt wird von Leuten, die sagen, der spinnt doch, guck dir den mal an, der ist doch irgendwie, hängt an der Nadel oder was auch immer mit dem nicht richtig ist, aber der hat doch offensichtlich einen Schatten. Es schaltet sich ein Mensch ein, den ich wahnsinnig spannend finde als Faktor in dieser Geschichte, aber auch als in dem, was er eben ist und was er macht. Die Rede ist von Richard Seib, der war ehemals selbst Priester und ist dann aber ausgestiegen und arbeitet seitdem als Psychiater in einem Behandlungscenter für pädosexuelle Priester. Mhm. Davon wusste ich vorher auch nichts, dass
es die gibt.
Behandlungscenter gibt, wo pädosexuelle Priester, die auffällig geworden sind, quasi vom Vatikan hingeschickt werden, damit sie, weiß ich nicht, mal mit jemandem reden können oder reprogrammiert werden im besten Fall, I don't know. Da arbeitet er also und hat über seine jahrzehntelangen Studien da in diesem Job eine Formel ausgerechnet, dass seiner Schätzung zufolge 6% der männlichen Priester im Laufe ihrer Karrieren pädosexuelle Übergriffe machen.
Weltweit oder in Amerika jetzt, ne?
Er bezieht sich auf den Amerikaner. Ja. Er bezieht sich auf die Fälle, auf die er Zugriff hat, also auf die amerikanische.
Ich habe das mal abgeglichen mit den Schätzungen darüber, wie weit verbreitet das außerhalb der Kirche unter Männern ist. Da gehen Studien zwischen 1-5% der restlichen Männerwelt aus. Also es wäre ein bisschen gesteigert im katholischen Kontext. Aber ja.
Ja, weil die Institution, die Pädophilen natürlich anzieht, ist ja super attraktiv.
Sure.
Zölibat und allem, Kinder, perfekt.
Wenn man weiß, dass es eben gehandhabt wird, wie es gehandhabt wird, dass es eigentlich strafrechtlich kaum verfolgt wird, sondern man so rumrotiert wird.
Ich muss kurz korrigieren, weil die Zahl, glaube ich, nicht korrekt ist.
Doch, die ist korrekt.
Ja, ich glaube aber 1-5% sind pädosexuelles Interesse, nicht Täter. So, und in den Studien, die hier und in dem Film illustriert werden, geht er ja von ganz konkreten Übergriffshandlungen aus.
Habe ich auch gesagt, die Übergriffe machen, habe ich ja gesagt gerade.
Und das sind 5% und dann zählen die das mal hoch in Boston und dann kommen sie auf komische Zahlen. Genau. Ne?
Man fängt dann nämlich an, das hochzurechnen und merkt dann plötzlich, okay, dann müssten wir jetzt irgendwie, ich glaube, was für die Zahl? 90, kommen sie auf knapp 90 Priester, die man aus dieser Formel. In Boston allein. Die man aus dieser Formel errechnen könnte.
Boston ist von der Bevölkerungszahl ungefähr eine Stadt, die so groß ist wie Berlin.
Ist sie? Und da fallen die aus allen Wolken. Als sie diese Zahl 90 hören, denken die ja, das kann ja.
Ja. Fangen dann an, mit Anwälten zu reden, die so ein bisschen mit der Kirche auch zu tun haben und stellen dann relativ schnell fest, dass es gibt eine Statute, ich weiß nicht, ob das nur in Massachusetts ist oder ob das ganz Amerika betrifft, dass sie ein Maximum an quasi Schweigegeld, dass die Kirche ein Maximum an Schweigegeld zahlt für solche Fälle von $20,000 und dass, um überhaupt den Antrag stellen zu können auf dieses Geld, alle Opfer Knebelschweigeverträge unterschreiben mussten, dass sie nie wieder drüber reden, dass das alles, ne? Mhm. Also um Anspruch zu haben auf dieses Geld, mussten die sich quasi mundtot machen lassen von der Kirche. Das kommt schon mal raus, was ich sehr spannend fand. Es gibt dann noch einen Anwalt, der ihnen hilft, Mitchell Garabedian, der auch Opfer vertritt, der ist von Stanley Tucci gespielt, sensationell. Und so langsam fallen die Dinge dann dahin, wo sie hin müssen. Also Mitchell Garabedian spielt ihnen Informationen zu einem anderen Fall zu, wo schon Dokumente über diese Übergriffe öffentlich einsehbar sind, quasi gerichtlich. Also die sind nicht verschlossen, es sind wichtige Informationen, die nicht verschlossen sind, man muss sie nur bekommen und das schaffen sie dann. Und es ist alles so ganz kurz vor Durchbruch. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir sie endlich an der. Und dann passiert der 11. September. Und die ganze Presseaufmerksamkeit ist natürlich erstmal woanders. Und sie können jetzt auch nicht guten Gewissens da weiter an diesem Ding recherchieren, während eben ganz Amerika Kopf steht. Und ganz viel Trauma zu bewältigen auch, ist ja klar. Ganz viele Menschen sind gestorben, ganz schlimm. Und dann passiert das, worauf wir natürlich alle gehofft haben, seit wir den Film angefangen haben zu schauen und ich angefangen habe zu erzählen. Es fügt sich alles und am 6.1.2002 kommt dann tatsächlich der Artikel in der Sonntagsausgabe des Boston Globes heraus. Alle Dokumente, die sie haben, findet man am Ende des Links, am Ende des Artikels in einem relativ einfachen Link. Es ist ja noch eine Printausgabe, aber ne, so ein Link, den man abtippen kann. zur Einsicht. Also jeder kann, der den Artikel gelesen hat, kann dann eben auch diese Informationen haben. Und tatsächlich, also sie schalten noch so eine Hotline quasi frei in ihrem Redaktionsbüro, denken sich, vielleicht ruft da jemand an, der uns beschimpfen will.
Genau, für die Opfer.
Ja, aber es ist eben im Idealfall für die Opfer. Und tatsächlich stehen dann einfach, das ist auch, also es war ja alles so, wie ich es jetzt erzähle, die Telefone haben die nächsten Wochen quasi nicht stillgestanden, es haben sich immer mehr Leute gemeldet.
Und das Redaktionsteam hat über 200 Geschichten innerhalb eines Jahres nur
600.
Über 600, ja, genau.
600.
Nur über diese Sache geschrieben.
Ja.
Die haben also diesen ganzen Kirchenmissbrauchsskandal in Amerika, der ging los in Boston mit dieser Geschichte.
Ging los, ja. Und uferte dann aber aus. Ja. Also sie haben dann tatsächlich durch diese Anrufe auch, es wurden alleine der Diözese Boston 249 Priester angeklagt. Die Zahl der überlebenden Opfer wird allein in Boston auf über 1000 geschätzt. In allen amerikanischen Diözesen zusammen wurden über 4400 Priester angeklagt. Ja. Auch das ist eine Zahl. Peter Gegen, also der Vater, um den das ging, der Priester, um den das Ganze ging, der wurde 2002 dann zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, aber nach einem Jahr von einem Mithäftling erdrosselt.
Good riddance.
Hi. Kardinal Law, der, der war das Erzbischof dann von Boston, der das alles gewusst hat, wurde überführt, er hat es gewusst, hat sein Amt niedergelegt, wurde dann aber vom Vatikan befördert und war von 2004 bis 2011 Erzpriester der römischen Patriarchalbasilika Santa Maria Maggiore.
Auch
Rom,
ein schöner
Job. In Rom, schöne Beförderung.
Schöne,
2017 schöne ist der gestorben. Die Kirche zeigte sich, wie auch bei dir, sehr betroffen und sehr dankbar für die Hilfe und die Anstöße, und man hätte jetzt so viel gelernt, und es ist ja auch sehr wichtig.
Wahnsinn, ne?
So, was ich an dem Film sehr geliebt habe, ist, dass tatsächlich, dass das nicht dramatisiert worden ist groß, dass man denen jetzt nicht irgendwelche persönlichen Motivationen noch in die Seele reingeschrieben hat oder irgendwie gesagt hat, ach, ich habe aber hier meine persönliche Geschichte und da empfinde ich das jetzt so, oder ich bin wahnsinnig gläubig und deswegen ist das für mich alles ganz dramatisch. Sie haben das tatsächlich einfach auch vielleicht nicht ganz so faktengetreu wie Ozon, aber eben auch sehr, sehr dicht an dem, was tatsächlich passiert ist, erzählt, ohne künstliche Dramatisierung, und es hat wahnsinnig gut funktioniert.
Ja, es ist super spannend.
Ja.
Eine super spannende Recherche, wobei ich auch toll fand, dass sie irgendwann gesagt haben, diese Gesellschaft in Boston, die wussten sie ja im Prinzip eigentlich alle und haben alle weggeguckt. Mhm. Und wie kann eine ganze Stadt weggucken? Mhm. Also da hat der eine dann gesagt, ihr habt in dem Fall Glück gehabt, euer neuer Chefredakteur ist Jude und der kommt nicht aus Boston. Mhm. Der kam und hat einfach sich das Thema gegriffen, ohne diese ganzen persönlichen Verstrickungen in diese Stadtgesellschaft rein.
Ja.
Und das war natürlich, ja, das ist toll. Man braucht einen von außen, der mit der Nadel den Ballon zerpiekst.
Aber es ist doch so absurd, ne? Das ist im Kleinen wie im Großen. Das Odenwaldschule war genau das. Die Lehrer wussten Bescheid und keiner hat was gesagt.
Überall dasselbe.
Alle waren so, ach, Gerold.
Der für mich entscheidende Satz in dem Film wird auch von der Stanley Tucci-Figur gesprochen. Der sagt nämlich, wenn es ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, braucht es auch ein Dorf, um es zu missbrauchen. Das heißt, der Missbrauch, und das wird in dem Film auch nochmal ganz klar dargestellt, basiert darauf, dass eine Gesellschaft das nicht sehen will.
Ja.
Und ganz bewusst und aktiv wegschaut und ignoriert und nicht fragt und Leute nicht beobachtet und keine zweite Meinung einholt.
Das ist doch wie hier mit dem Campingplatz da, mit diesem Missbrauch da auf dem Campingplatz und diese ganzen Geschichten.
Belgien meinst du das?
Nee, hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es heißt, aber
das.
Alle möglichen Sachen beruhen darauf, dass man wegguckt und das Jugendamt nicht aufpasst.
Dass ich jetzt immer wieder mit der Odenwaldschule anfange, aber das ist halt sehr nah an mir dran, und ich habe sehr viel darüber gelesen und sehr viel mit Menschen gesprochen, die das alles hautnah erlebt haben. Was mich auch, das habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, ich habe es in meinem Buch geschrieben. Sorry. Das, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, dass die Opfer haben 96, glaube ich, war der erste Artikel in der Frankfurter Rundschau, meine ich. Oder in der FAZ, nee, in der Rundschau. Der erste offene Brief der Opfer. Und niemand hat reagiert. Niemand hat sich dafür interessiert. Das war erst als das erste, ich glaube, katholische Ding hier in Berlin, war das Corbinius-Internat oder wie das Ding hieß? Habe ich es irgendwo?
Musst du nachgucken.
Canisius-Kolleg. Erst als die ersten Fälle im katholischen Kontext laut wurden und als dann immer mehr dominosteinmäßig dazu kamen, dann die Knabenchöre und dann hier und dann da, dann erst hat man sich erinnert, ach, auf der Odenwaldschule war ja auch was, dann graben wir das jetzt mal aus. dann ne, wollen wir jetzt hier nicht alleine stehen.
Na, das gibt es diesen
das fand ich fies.
Diesen Moment, ja, wo diese Info, zumindest große Teile dieser Informationen schon vorhanden waren und wo es niemanden interessiert hat,
no one.
Auch die Journalisten nicht, no one. Gibt es in dem Film ja auch.
Ja.
Das ist sehr anrührend, dass dann jemand in diesem Rechercheteam begreift,
ich hätte auch
dass er einen großen Fehler gemacht
vermutet,
hat.
Vermutet, dass es jemand, also ich habe eigentlich gedacht, der weißhaarige,
ich auch.
Der bei Desperate Housewives mitgespielt
ja, ja.
hat, dass der dann sagen muss, irgendwie so,
ja.
ich habe es gewusst und ich habe nichts gemacht. Aber dass es einer quasi aus den eigenen Reihen dann noch war, der wirklich dann auch da die Hose runterlässt, das fand ich auch sehr, ja. sehr gut.
Und er sagt es auch so ehrlich. Er sagt, ja, ja ich habe den Tipp gekriegt, ich habe mal irgendwann 20 Priesternamen auf dem Schreibtisch gehabt, aber ja. ich habe es einfach nicht, die Wichtigkeit war mir nicht, ja. es ist mir durchgerutscht.
Ja.
Ich habe es einfach nicht begriffen, was dahinter steckt. Ja.
Das, womit der, Film endet, ist auch das was toll. Mich komplett gefressen hat am Ende dieser ganzen sehr sowieso schon emotional nicht ganz einfachen Geschichte. Er endet nämlich mit einer Auflistung von anderen Orten weltweit, an denen es große Missbrauchsskandale gegeben hat. Und diese Auflistung ist hunderte Städte lang und dauert fast 2 Minuten in diesem Abspann. Ein Ort, der da nicht drin steht, nur um das an Deutschland anzuschließen, ist der Ort Münster. Das war nämlich, nachdem der Film rausgekommen ist. Also das Bistum Münster hat ja eine große Studie zum Thema sexuellen Missbrauch in Auftrag gegeben. Das war offensichtlich auch nötig, weil das Ergebnis dieser Studie war, dass in den Jahren von 1950 bis 2020 mindestens 196 Kleriker nur im Bistum Münster, also wir reden jetzt nicht über ein riesiges Bistum oder so wie Köln oder so, sondern wir reden über Münster, mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere tausend Kinder missbraucht haben. Und dass 30 bis 40 von diesen Leuten intensive Mehrfachtäter waren, die auch mit viel Gewalt und körperlicher Aggression gegen diese Kinder vorgegangen sind.
Und organisiert und in Gruppen.
Um das nochmal einzuordnen, das, worüber wir hier reden, und wir wissen es, wie gesagt, nur so ansatzweise dokumentiert inzwischen aus den letzten 50 bis 60 Jahren, ist organisierte Kriminalität, für die der deutsche Staat die Steuern eintreibt. So die Frage zu stellen, ob der deutsche Staat für eine Organisation wie die katholische Kirche, in der offensichtlich über viele, viele Jahrzehnte eine organisierte Form von Kindesmissbrauch stattgefunden hat und dann eine organisierte Form von Vertuschung. Also zwei Dinge, die illegal sind, und zwar schwer, jedes Jahr mehrere Milliarden Kirchensteuern eintreiben sollte. Die Frage kann man sich mal stellen.
Ja, ich das muss man sich stellen.
Wo ist unser Spotlight?
Bitte alle aus der Kirche aus. Dankeschön. Ja. Meine ich ganz ernst.
Glauben und genau. Gott und Gott erfreuen kann man nämlich auch außerhalb von Kirchen.
Die brauchen unser Geld wirklich nicht. Und ich meine, es ist ja auch Tatsache, ich habe ganz lange geglaubt als Jugendlicher, dass die Kirche über dem Gesetz steht. Weil
die Kirche glaubt das leider auch.
Faktisch.
Das tat sie ja auch immer, für hunderte von
weil Jahren. Weil ich aber faktisch immer wieder lesen konnte, beobachten konnte, wenn Dinge gemeldet werden, regelt man das intern.
Ja, genau.
Das heißt, wir haben quasi die Entscheidungsgewalt, dann zu sagen, ach nö, wir regeln das unter uns. Wir stehen also quasi über dem Gesetz.
Ja.
Wenn ein Priester straffällig geworden ist, sich gegen Kinder strafbar gemacht hat sexuell, dann haben wir die Macht, den einfach zu versetzen, den woanders hin zu tun, wo er wieder mit Kindern zu tun hat. Und dann wird er nach 3 Jahren wieder versetzt, weil er wieder auffällig wird. Und dann kommt er aber woanders hin. Die werden ja nicht aus dem Verkehr gezogen. Das ist ja das Perverse.
Wenn man da nochmal.
Das ist das Perverse?
Auch. Wenn man da nochmal auf diese Pädophilie eingeht, die der Pastor in dem Film Gelobt sei Gott immer so betont. Er sagt, ich habe euch ja nie vergewaltigt, ich habe ja immer nur für euch das Beste gewollt und ich habe euch ja nie wehgetan. Es war ja immer einvernehmlich, du wolltest es ja auch und so weiter. Also das ist ja so ein typischer pädophiler Verteidigungssatz, dass das immer die Liebe zum Kind und das Kind wollte auch und so. Und auch Odenwaldschule war ja so dieser Duktus eher, als dass ja jetzt krasse Gruppenvergewaltigungen waren. Das war ja eher dann dieses, das Kind hat auch eine Sexualität und ich bin sozusagen gleich wie der Erwachsene.
Genau.
Das alles hat wundert
ja auch Hartmut
mich
von
gar Hentig, nicht.
Also
ich
der Partner
sagen,
von Gerold Becker
ja.
hat es dann ja auch gesagt, die Kinder hätten ihn quasi verführt.
Genau, diese ganze Logik. Ich muss sagen, wenn ich so wäre, dann wäre es für mich logisch, in der Kirche zu arbeiten.
Right.
Wo irgendwo diese, wo man nicht heiraten darf, wo man als Mann, als Erwachsener mit Kindern arbeiten darf, ohne verdächtig zu werden, weil du bist eben Pastor, du hast keine Sexualität.
Ich meine, ist das nicht absurd?
Weißt du?
Drag Queens werden dafür als Groomer, als Pädophile und so hingestellt, weil wir Kindern Bücher vorlesen darüber, dass sie sich nicht selbst hassen müssen, wenn sie anders sind und dass sie andere Kids nicht hassen müssen, wenn sie anders sind. Und es gibt keine Fälle, von Drag Queens, die sich an Kindern vergehen. Es gibt keine Präzedenzfälle, auf die man diese Vorurteile stützen könnte. Das ist alles einfach rechtskonservative Pisse. Aber diese Fälle sind ja alle belegt, das ist ja alles bestätigt. Und trotzdem gibt es dieses Misstrauen nicht, sobald die Leute so einen weißen Kragen um den Hals haben. Es ist absurd.
Es ist absurd. Das ist eben diese jahrhundertealte Macht dieser Institution. Und die hat das eben so geschickt gebaut, dass da Pädophile natürlich Himmel auf Erden. Also das besser geht's gar nicht. Und natürlich kommen diese großen Zahlen zustande. Wenn man von männlicher Sexualität ausgeht, die gelebt werden will, dann brauchen wir uns nur an die eigene Nase zu fassen und hier mal in die Szene zu gehen. Als schwuler Mann hast du dauernd Sex. Mann und Mann zusammen haben wahnsinnig viel Sex.
Ja, aber
und Mann in einer Männergesellschaft wie Kirche, dass der denn viel Sex mit vielen Kindern haben will, ist so logisch.
Aber ich finde jetzt wir können jetzt keine Gleichsetzung von Homosexualität und pädosexuellen Aktionen machen.
Natürlich. Von dem Sexualtrieb des Mannes ist es doch dasselbe in Grün. Also ich meine jetzt von dem Wunsch, einen Orgasmus zu haben.
Ja, aber ein Kind zu missbrauchen und mit anderen Erwachsenen viel Sex zu haben, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das vergleicht man wirklich Äpfel mit birnenförmigen Männern.
Hast du recht? Ich glaube, der Sexualtrieb ist doch bei Männern, ob die jetzt pädophil sind oder homosexuell oder heterosexuell, der Mann an sich will doch oft Sex haben.
Glaubt ihr denn, dass Zölibat ist das größte Problem?
Ich habe in der katholischen Kirche, und viele dieser Missbrauchsfälle sind ja nun mal katholischen Ursprungs, und in der Kirche generell geht es um das, und das ist die Grundlage der kirchlichen Organisationsform, geht es um das in Besitz nehmen von Körpern. Man versammelt Menschen einerlei Geschlechts, entweder Frauen oder Männer, in einer Institution, in der sie sich nicht körperlich betätigen können, über Arbeit hinaus, in der sie keinerlei Freude über ihren Körper empfinden dürfen, sondern der Körper ist immer eine Qual, der Körper ist immer eine Last. Sexualität ist eine Schande oder etwas, wofür man sich zutiefst zu schämen hat. Sexualität ist nur dazu da, weitere Leute zu produzieren, die sich dann für ihren Körper schämen dürfen. Dadurch, dass die Kirche an sich bis zur Reformation, also für 1500 Jahre, keinerlei Diskussion darüber zugelassen hat, welche Art von Freude Körper auch sein können, wie man mit Sexualität so umgeht, dass sie produktiv für den Einzelnen und nicht beschädigend ist. Wir sind noch mit der Aufarbeitung dieser Zeit beschäftigt, glaube ich, die letzten 500 Jahre. Und irgendwie, dass der Klerus Angst vor Frauen hat und Frauen deswegen innerhalb der Kirche geknechtet und entmächtigt werden, darüber brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten. Und diese Hürdenfunktion, die Kleriker gegenüber Kindern oder gegenüber ihrer Gemeinde einnehmen, ist ja schon so. Da werden Leute schon über andere Menschen gestellt und ihnen wird schon eine Machtfunktion zugesprochen, die auch bestimmt, was damit passiert. Ich glaube, die Ansammlung von pädosexuellen Vorfällen in kirchlichen Institutionen hat auch was mit dieser Haltung zu Körpern innerhalb der Kirche zu tun. Also, dass Sexualität zwischen zwei ungleichen Körpern, nämlich dem eines Kindes und dem eines erwachsenen Mannes, vielleicht als weniger so, ich weiß nicht, ich kann mich in so kranke Hunde nicht so richtig reinversetzen, vielleicht als weniger, vielleicht als weniger sündhaft begriffen wird, keine Ahnung, oder als jedenfalls, das, was es auf jeden Fall ist, jede Form von Kindesmissbrauch ist immer eine Vergewaltigung, weil wir eine Person haben, die Consent,
natürlich,
die, ja, nicht, die nicht consentfähig ist und eine Person, die gewalttätig ist. Ich weiß über die Auflösung der Institution hinaus und über die Abschaffung des Zölibats innerhalb der katholischen Kirche keine Lösung für dieses Problem. Ich glaube nicht mal, dass es sich dann wirklich lösen lässt, weil ich glaube, die anderen Fälle von sexuellem Missbrauch, die wir kennen, finden ja in Schulen, in Sportvereinen, Familien. Ja, aber mir geht es jetzt um institutionellen Missbrauch. Und irgendwie den Umgang im Leistungssport mit Körpern oder dass irgendwie der, keine Ahnung, deutsche Schwimmtrainer irgendwie ihre halbe Mannschaft vögeln oder irgendwie sowas von sehr, sehr jungen Mädchen. Das hat
was mit Macht
zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man einer Person Macht über Körper zuordnet. Und das ist halt die Grundlage der kirchlichen Institution. Die kirchliche Institution basiert darauf, dass eine einzige Person vielen anderen Personen sagen kann, was sie mit ihren Körpern anzustellen haben. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie man das, außer man löst diese Institution vollständig auf.
Ja, that's not gonna
happen.
Das zu reformieren,
sagen wir mal,
ja nicht mal der
Papst. Sagen wir mal, um nochmal darauf zu referieren, was Barbie eben schon gesagt hat, die katholische Kirche aufzulösen ist übrigens, wenn man das möchte, relativ einfach. Es müssten nur alle, die es schändlich finden, dass man ein Kind sexuell missbraucht, aus der Kirche austreten. Dann hätte sich das Problem sehr schnell erledigt.
Ja. Naja, das stimmt schon. Aber die Gesellschaft fußt ja auf der Säule Kirche mit. Ne, also da gehört ja Caritas und was alles gehört dazu. Das ist ja ein Riesen, das greift ja, ja so die, in die Gesellschaft
die,
ein,
dass deutsche,
das nie wird das
aufhören. Weil die deutsche Regierung das nie möchte.
Ja, ja, weil die das möchte und das ist ein Fehler, da sind wir uns ja alle einig.
Ja. Ich verstehe sowieso also, nicht, warum man in einem, also das ist jetzt aber nur, vielleicht bin ich da Ostkind, warum man in einem Land, in dem Kirche und Staat streng getrennt sind, christliche Parteien haben darf, aber das ist ja,
es ist vollkommen absurd. Es ist vollkommen absurd. Kriegen wir nicht gelöst heute, aber dass diese systemische Missbrauch in so Institutionen am besten funktionieren, das kann man sich schon denken und deswegen haltet die Augen offen, Pfadfinder, Schwimmverein, was auch immer, wenn ihr irgendwelche Sachen seht, geht sofort los und prangert es lauthals an und seid nicht feige.
So, der letzte Film, über den ich heute rede, ist auch See Something, Say Something, auch wenn es innerhalb der Organisation ist und nicht so richtig zu Folgen führt, hat aber mehrere sehr interessante Angelhaken, an denen man eine schöne Diskussion aufhängen kann. Der Film heißt auf Englisch Doubt oder auf Deutsch wieder mal sehr viel unschöner Glaubensfrage. Ich weiß nicht, warum man einen Film, der Doubt heißt, nicht einfach Zweifel nennen kann, zumal das, Wort in dem
Damit
Film.
Damit jeder weiß, worum es geht.
Aber egal. Jedenfalls, der Film basiert auf einem Theaterstück von John Patrick Shanley, der Film ist von 2008, das Stück war 2005, es ging relativ schnell. Ein riesiger Theatererfolg in New York. Die Hauptrolle spielte damals Sherry Jones, eine offen lesbische Schauspielerin, die auch schon mit Sarah Paulson zusammen war und relativ gute Arbeit leistet. Die hat dafür auch einen Tony gewonnen, das Stück hat auch einen Tony gewonnen, ist ein bemerkenswertes Stück. Herr Shanley ist ein begnadeter Autor und, wie sich dann rausgestellt hat, der unter anderem einen meiner Lieblingsfilme geschrieben hat, nämlich Moonstruck, also Mondsüchtig mit Shea, darüber haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Dass sie den nicht noch anders benannt haben, anstatt Moonstruck irgendwie, wenn der Mondmann zweimal klingelt.
Ja, genau, wenn der Mondmann wenn zweimal klingelt.
Das Mondlicht über den Hügeln schläft, so heißt ein deutscher Film.
La Bella Luna. Jedenfalls, Herr Shanley erzählt in Mondsüchtig aus dem italienischen Teil seiner Kindheit und erzählt in Glaubensfrage aus dem irischen Teil seiner Kindheit. Der Film spielt in den, ich sag jetzt mal, 60er Jahren an einer katholischen Schule. Die ist schon Also es gehen schon Jungen und Mädchen auf diese Schule, also es ist nicht so ganz hinterwäldlerisch.
Wo ist die?
Die ist in Boston.
Also nee.
Oder
die ist in der nicht? Bronx.
Die ist in, ah, du hast recht.
Wo arme Leute leben.
Stimmt, du hast recht, sie ist in der Bronx.
Mehrheitlich.
So, schwach. Da leben, in dem Fall ist diese Schule aber fast rein weiß.
Genau.
Bis auf ein einziges Kind in der achten Klasse. Der heißt Donald Miller und ist noch nicht lange auf dieser Schule und wird auch von den anderen Kindern nicht so richtig gemocht. Ob das rassistischen Ursprungs ist oder
einfach fremd,
dieses ne? Mobbing auch andere Ursachen hat, auch diese Frage kann man sich im Laufe des Films stellen. Mhm. Jedenfalls wird diese achte Klasse von einer jungen Nonne unterrichtet, die Sister James heißt und die Amy Adams ganz wunderbar spielt, bis so sehr schön mausig, aber auch gleichzeitig sehr selbstbewusst. Die Leiterin dieser Schule, die Rolle, für die Cherry Jones den Tony gewonnen hat, spielt Meryl Streep, die heißt Sister Aloysius und ist ein Drachen, ein um Biest. Es mal freundlich auszudrücken. Ja. Also die glaubt halt daran, dass man bitte keine Kugelschreiber benutzen darf, weil Leute davon weich werden und dass jede Form von Fortschritt sowieso zu einer Degeneration führt. Glaubt aber auch noch was anderes, nämlich, das ist relativ bemerkenswert, dass sie wachsam sein muss. In Bezug auf bestimmte Dinge, von denen man erstmal nicht so genau weiß, worüber sie da eigentlich redet. Und die ihrem kleinen Nonnenorden, also es sind so 8 oder 10 Nonnen, denen sie da vorsteht, als Leiterin dieser Schule, und die meisten von denen haben auch eine lehrende oder irgendeine andere Funktion in dieser Schule. Sie ist Rektorin, und arbeitet in dieser Funktion sehr eng mit dem Pfarrer der Kirchengemeinde zusammen. Der heißt Brandon Flynn und ist neu an dieser Schule und wird vom leider viel zu früh gestorbenen, weil auch hier wieder komplett großartigen Philip Seymour Hoffman gespielt. Und Sister Aloysius, Vater Flynn und Sister James sind das Dreigestirn, an dem dieser Film entlang erzählt wird. Vater Flynn hat nämlich ein übergeordnetes Interesse an Donald Miller. Man weiß, am Anfang des Films weiß man nicht so genau, ist der jetzt super fortschrittlich und interessiert, will halt das einzige schwarze Kind auf der Schule beschützen. So sieht es am Anfang aus, als wäre er halt irgendwie so eine Art Hippie-Priest, der irgendwie die Kirche von innen aufmischen will. Sister Aloysius glaubt das alles nicht so. Sister James möchte das alles gerne glauben und möchte ihn freundlich und weltzugewandt und als das neue Gesicht der katholischen Kirche betrachten. Sister Aloysius hat ganz andere Ideen. Nachdem Donald Miller aus einer Unterrichtsstunde ins Zimmer von Vater Flynn berufen wird, und sich dort Dinge ereignen, die im Laufe des Films nicht hundertprozentig geklärt werden. Jedenfalls kommt er zurück in die Klasse und hat offensichtlich Alkohol getrunken.
Erhitzt, erschöpft und derangiert.
Erschöpft, derangiert und ist so ein bisschen nicht mehr ganz bei sich. Das nimmt Sister James jetzt erstmal so hin und denkt, das Kind ist halt ein bisschen merkwürdig. Dann beobachtet sie während einer Gesangsstunde, in der der Chor unterrichtet wird, Vater Flynn dabei, wie er ein Unterhemd in den Schrank von Donald stopft. Das beunruhigt sie sehr und sie berichtet Sister Aloysius darüber, die mit jetzt ist es also auch bei uns passiert.
Ja, die springt total drauf an.
Reagiert und super darauf anspringt. Das ist der erste Moment in dem Film, wo sich die Geschichte so ein bisschen dreht, weil man zwei Dinge begreift. Erstens ist da offensichtlich jemand seit Jahren damit beschäftigt, darauf zu warten, dass das, wovor sie Angst hat, irgendwann mal passiert. Nämlich, dass sich irgendeiner und dass ihrer, der ihn, ihrer Priester an einem Kind vergreift. Das erzählt einem ja zweierlei. Nämlich erstens, dass ihr bewusst sein muss als Leiterin dieser Schule, dass diese Gefahr real besteht, dass es also kein Gerücht ist, sondern dass es offensichtlich öfter mal vorkommt innerhalb dieser Organisation, dass sowas passiert. Und zweitens, dass sie jetzt was tun muss, was sie eigentlich gegen ihre Natur findet, nämlich sich außerhalb der Organisationskette dieser Institutionsstellen, die sie Schwester James am Anfang auch nochmal sehr deutlich macht. Also sie sagt irgendwie so, sie unterstehen übrigens mir und ich unterstehe Vater Flint und Vater Flint untersteht dem Monsignore und der Monsignore untersteht dem Bischof. Es gibt eine Organisationskette, nutzen Sie die bitte, wenn es irgendwelche Beschwerden gibt. So, sie weiß aber offensichtlich, dass diese Organisationskette bei dem, was sie jetzt zu tun gedenkt, nämlich diesen Priester wieder loszuwerden, der sich da offensichtlich ihrer Meinung nach an einem Kind vergriffen hat.
Dass sie das alleine machen
muss. Dass sie das alleine machen muss, weil das innerhalb der Kirche offensichtlich nicht funktioniert. Das Erste, was sie dazu tut, ist, und Sister James sagt die ganze Zeit, sie möchte darüber nicht nachdenken, sie möchte diese Verdachte nicht haben, sie fühlt sich fern von Gott, wenn sie darüber nachdenken muss, dass das passiert sein könnte. Aber der Drachen besteht darauf. Und das Erste, was sie tut, ist, was man als Schulleiterin so tut, nämlich die Mutter des Kindes einbestellen, die da betroffen ist. So, diese Mutter, Mrs. Miller, wird von Viola Davis gespielt.
Ich meine, was für eine Besetzung, ne?
Wahnsinn.
Und hat 9 Minuten Filmzeit, in denen sie am alle inneren Organe einmal ordentlich auswringt mit unfassbar ihrer Performance. Ja. Diese beiden Frauen unterhalten sich über dieses Kind für, ich glaube, diese Szene ist 7 Minuten lang, wo die sich beide unterhalten und diese Szene hat in der Broadway-Aufführung dazu geführt, dass Leute aufgeschrien haben bei bestimmten Sätzen, weil die einfach so unfassbar sind, weil das, was Schwester Aloysius natürlich möchte, ist, dass Frau Miller empört ist und entsetzt und ihr Kind aus der Schule entfernt und damit vielleicht schon einen Teil des Problems löst. Das, was Frau Miller als schwarze Frau in den 60er Jahren sagt, ist, und damit beginnt dieser ganze Dialog und diese Zeile wird auch endlos wiederholt in dem Film, es ist nur bis Juni. So, und dann sagt Sister Aloysius, wie nur bis Juni? Was soll das denn bedeuten? Naja, es ist halt nur bis Juni und es ist wichtig, dass der hier einen Schulabschluss hat, sonst kommt er nicht auf eine gute Highschool und wenn er nicht auf eine gute Highschool kommt, kommt er auch nicht auf kein gutes College.
Kommt auf gar kein College.
Er muss
kommt,
den Abschluss kommt, schaffen
der bis muss Juni. Der muss den Abschluss im Juni schaffen, um seine Zukunft zu sichern.
Und wir haben jetzt Winter.
So, und wir haben, naja. Und dann sagt Schwester Aloysius, ja, aber ich sage Ihnen doch gerade, es kann doch sein, dass dieser Mann eine ungute Beziehung zu ihrem Kind führt. So. Und dann entspinnt sich in diesem Dialog, dass das eine Mutter ist, die zu wissen glaubt, dass sie ein schwules Kind hat. Mhm. Und dass, ich habe den Film auf Deutsch nie gesehen, deswegen kenne ich den Satz auf Deutsch nicht, aber dass sich da ein Mann gefunden hat, der ihrem Jungen jetzt dabei hilft, den Weg zu gehen, den Gott für es ausgewählt hat. Das, was diese Frau da sagt, ist, dass sie jetzt für sich beschlossen hat, dass Pädophilie offensichtlich ein guter Einstieg in Homosexualität
ist. Im Gegensatz zum Ehemann.
In gelebte Homosexualität ist, weil ihr Kind irgendeinen Mann braucht, der es liebt, weil sein Vater hasst es aus den gleichen Gründen.
Und alle anderen auch.
Würde es totschlagen, wenn das rauskäme. Das alles.
Also es wägt die Mutter ab, das Überleben des Sohnes ist sicherer in den Händen des pädophilen Priesters als zu Hause beim Ehemann.
Sie baut das aber auch darauf auf, dass der Sohn immer zu Hause ganz begeistert von diesem Priester erzählt und von seiner Nähe zu diesem Priester.
Genau. Der fühlt Zuneigung.
Sich vielleicht wohl oder
der
so.
Der fühlt sich denkt sehr sie? Wohl, natürlich, klar.
So, Sister Aloysius ist entsetzt. Weiß und weiß nicht so richtig, was sie damit jetzt so ist, entsetzt und weiß nicht so richtig, was sie mit diesen Aussagen, ist von diesen Aussagen auch komplett überrascht.
Fassungslos.
Und weiß nicht so richtig, was sie damit anfangen soll. Und tut dann das, was sie auch tut, sie konfrontiert nämlich den Angeschuldigten mit den Vorwürfen.
Und alles mit einer Eiseskälte.
Auch das ist eine, ich glaube, 7 bis 8 Minuten lange Schlacht zwischen zwei Schauspielern auf der absoluten Höhe ihrer Kunst.
Absolut.
Bei der der Priester, wenn man das so sehen will, zugibt, dass er wenn man das so sehen will.
Also er gibt zu, dass Dinge passiert sind, die nicht
astrein waren. Dass Dinge passiert sind, die nicht astrein waren. Nicht unbedingt mit Donald, aber
nicht unbedingt Missbrauch im Sinne von ein Orgasmus war das Ende, sondern eine Nähe, die sich so angebahnt hat, die er nicht verhindert hat.
Er beschwert sich.
Diese Szene auf dem Flur, wo er ihn so ganz innig umarmt. Ne,
das genau. Er beschwert sich auch darüber, dass sie sich nicht an die organisatorische Kette gehalten hat.
Wie er sie anschreit, und, dass sie ihm untergeben ist und fügen soll, habe ich auch gedacht, Mäuschen.
Und
nicht mit Meryl.
Und sie lügt ihn an,
ja,
um ihn zu einem Geständnis zu bewegen.
Geile Sau.
Was sie schafft.
Und was sie, gute Frage.
Ja.
Weil am Ende des Films kann man für sich selbst entscheiden, was man da gerade gesehen hat und auf welche Seite man sich jetzt stellt. Deswegen ist das Buch so unglaublich und deswegen ist der Film so unglaublich, weil du am Ende nicht genau, du musst für dich selbst entscheiden, welchen Film du da gerade gesehen hast, weil der Film tut es nicht für dich. Und ich finde das hoch, das, was ich an dem Film so spannend fand, ist, dass er all diese Verästelungen und diese komplizierten inneren Mechanismen der Organisation Kirche, auch wenn es ein komplett fiktives, eine komplett fiktive Schule mit einem fiktiven Nonnenorden, den es nicht wirklich gibt, ist und die auch fiktive Nonnengewänder tragen und so. Also diese Habite sind von einer brillanten Kostümbildnerin erfunden worden und zusammengebaut.
Ja, ja, das macht es aber so, gerade so gut, ne? Der kann das so exemplarisch daran zeigen.
Und weil Shanley an ganz kleinen Stellschrauben dreht und die Eingebundenheit der Gesamtgesellschaft, der Nachbarschaft in diese Institution zeigt und dass man dass der Film auch zwischen zwei Predigten erzählt wird, die Vater Flynn hält. Einer ganz am Anfang des Films über Zweifel und dann die Predigt, mit der er sich von seiner Gemeinde verabschiedet. Und die Feinheiten, mit denen Seymour Hoffman diesen entweder falsch Beschuldigten oder dieses Monster da spielt und wie er diese Zwischenräume offen lässt, ist absolut bemerkenswert. Der Film kann nur für diese Schauspielerleistungen geguckt werden, wenn man das möchte. Der Film ist aber auch eine große Infragestellung der Institution Kirche. Shanley sagt von sich selber, ich bin keine Frau, ich bin kein Mann, ich bin nicht schwul, ich bin nicht hetero, ich bin ich.
Wer ist für Shanley?
Der Autor und Regisseur des Films. Sagt, den Vorfall, den er da beschreibt, hat es so nicht gegeben, aber er ist in einem Viertel und in einer Gesellschaft groß geworden, in denen es Vorfälle dieser Art gab und in denen das ähnlich funktioniert hat. So, 3 bemerkenswerte Filme zu einem extrem schwierigen Thema.
Ich will noch eins sagen zu Doubt. Ich habe das an anderer Stelle schon mal eingeworfen, will es aber hier jetzt nochmal tun, weil das natürlich wir diesen Moment diesem Film schulden oder verdanken. Es gibt diese wahnsinnig tolle Laudatio von Viola Davis über Meryl Streep von den Golden Globes 2017, wo sie ihr den Cecil B. DeMille Award verleiht und sie bezieht ihre Beobachtungen über Meryl Streep über diese Tage, die sie am Set von Doubt zusammen verbracht haben. Es waren ja nur ein paar. Da bezieht sie sich drauf. Und das, was sie über Meryl Streep als Schauspielerin, als Person sagt, das ist, also diese Rede müsst ihr gesehen haben. Super. Es zieht mir jedes Mal die Schuhe aus. Ich muss jedes Mal weinen, weil es einfach, also A, die Beobachtungsgabe, aber auch die Bewunderung, die dahinter steht, die Hochachtung, die Präzision, mit der sie spricht. Es ist einfach alles wahnsinnig schön und toll und groß. Und ich packe es euch in die Shownotes.
Ja.
Ihr müsst euch das anschauen.
Ja. Man kann sich verpflichtend. Man kann sich auch die anschließende Rede von Frau Streep, die zwei Tage
gegen
nach
Trump,
die sich um Donald Trump dreht, die aber zwei Tage nach dem Tod von Carrie Fisher, die eine der besten Freundinnen von Frau Streep war, stattfindet und die Streep im Prinzip ins Mikrofon röchelt, weil sie selber sagt, sie hat das ganze Wochenende geweint und geschrien, sie kann jetzt leider nicht so richtig reden. Auch das ist eine bemerkenswert und es ist die, ich glaube, es ist der erste Monat der Trump-Presidency. Auch das ist ein bemerkenswertes Zeitdokument. Und diese beiden Reden zusammen sind unfassbar.
Es gibt bestimmt noch mehrere Reden, aber
vielleicht fällt dir auch noch einer ein.
Ja, genau. Also zu diesem Film nochmal. Mein Gefühl ist, dass der Pastor, dass der schwul ist.
Ja.
Vielleicht pädophil, aber dass seine Absichten nicht auf Missbrauch aus sind. Das hatte ich das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, dass der da in seiner Blase lebt, dass er ein guter Mensch ist und dass er gute Sachen macht fürs Kind, aber dass es jetzt um Sexuelles geht, weiß ich nicht so recht. Das habe ich jetzt nicht so rausgehört.
Aber die Tatsache, dass sie damit überführen konnte, dass sie sagen konnte.
Ja, sie konnte ihn überführen mit einem Gerücht von früher.
Don't spoiler it.
Naja, ist da eh vorbei.
Ja. Das stimmt schon, dass da was vorgefallen ist,
deswegen
er versetzt
worden ist. Es muss ja was passiert sein,
ansonsten
hätte sie
nämlich ködern können. Naja gut, vielleicht ist er auch der Prädator. Auf jeden Fall ist sie ja das Monster im Film, also die böse, eiskalte, super dominante, rückwärtsgewandte, erzkonservative Kuh, die aber tatsächlich ja doch die gute ist, weil sie eben ihre Kinder schützt vor diesen möglichen Missbrauch.
Solche Frauen oder solche Menschen brauchen.
Und das ist in auch so toll, dass man jemanden so Unsympathisches spielen kann, aber trotzdem dahinter eine Wärme hat sozusagen, die sie nicht zeigen kann oder wo sie glaubt, sie darf sie nicht zeigen, sie darf als Frau keine Schwäche zeigen.
Ja.
Wie die das so spielt, also sensationell.
Naja, sensationell. Es gibt natürlich diese Momente in dieser Figur, wo sie sagt, auch in dieser Diskussion, sie können nichts davon beweisen, sie haben keinerlei so. Das muss ich auch nicht. Ja, warum denn nicht? Weil ich weiß, was ich weiß.
Ja, ja. Sie sagt ja am Ende auch, dass sie Zweifel hat.
Menschen zu verdammen, weil man weiß, dass was man weiß, ist natürlich die Grundlage aller Diktaturen.
Ja, total. Sie ist eine Diktatorin. Sie ist eine eindeutige, böse Diktatorin. Aber sie macht es aus den richtigen Gründen, aber sie macht es auf dem falschen Weg, so nach dem Motto. Aber es ist so vielschichtig und das muss man gesehen haben.
Toll.
Also der Film ist einfach toll.
Verdammt, von wir haben euch wirklich gute Sachen geliefert heute.
Ja, haben wir wirklich. Müsst ihr auch alle gucken.
Ganz stolz. Ja.
Ja.
Und sag ich ja nicht immer, aber das sag ich wirklich. Müsst ihr echt alle gesehen haben.
Echt alle gucken. Ja, Mensch, schweres Thema, schwere Kost, aber gute Filme.
Ja.
Ja, ich sag's an dieser Stelle ganz bewusst, falls ihr das Gefühl habt in eurer Umgebung, passiert einem Kind etwas, das nichts ist, was Kindern passieren sollte. Lieber einmal zu viel gebrüllt, als einmal zu wenig.
Eben.
Also wir sind als Gesellschaft alle dafür verantwortlich, dass das passiert und dass das passieren kann. Die Anzeichen dafür, dass Kinder sexuell missbraucht werden, sind vielfältig. Und Kinder sind meistens nicht in der Lage, darüber zu reden. Deswegen sind Erwachsene dafür verantwortlich, zu beobachten und an bestimmten Stellen vielleicht lieber einmal zu viel was zu sagen, als einmal zu wenig.
Ja. Wir haben nur noch drei Zahlen zum Schluss. Zwischen 80% und 90% aller Pädosexuellen sind Männer. 30% aller Opfer von sexuellem Missbrauch werden von einem Familienmitglied missbraucht. Auch das ist wichtig, dahin zu gucken. Ich kenne selber so viele Fälle, wo es der Cousin war, der Onkel, die Liste ist leider lang. Mädchen sind 2 bis 3 Mal so gefährdet, Opfer zu werden wie Jungs. Und bei Behinderten, Kinder mit Behinderungen, die Zahlen nochmal höher. Also auch da vielleicht genauer hinschauen. So.
Ja, was du, das ist so ein, das ist so ein riesiges Feld. Die Verantwortung möchte ich mir gar nicht geben. Oh Gott, jetzt muss ich darauf achten, dass ich irgendwo sehe, wenn Missbrauch ist, weil das ist im Prinzip eine Zufallsentdeckung. Also man, ich kann nicht jetzt mein Leben leben, indem ich überall gucke. Ich guck mal, ich bin jetzt mit Kindern zusammen von der Arbeit her und prozentual muss was an der Schule, müssen Fälle sein. Einfach jetzt von der Statistik her. Aber ich habe irgendwann gedacht, ich kann jetzt nicht überall das Gefühl haben, du musst jetzt Missbrauch aufdecken. Also nein. Ich würde, wenn ich ein Bauchgefühl kriege bei irgendwas, würde ich sofort losschreien.
Du bist natürlich auch sensibilisiert dafür.
Genau.
Du hast mit missbrauchten Kindern gearbeitet, ja. Du weißt auch,
aber ich suche jetzt
wie sowas
nicht
aussieht.
Und guck und verdächtige natürlich und nicht. Guck und such. Natürlich. Weil ich hatte nicht. Zum Beispiel auch mal, als ich da angefangen habe an der Schule als Erzieher, da hat eine Mutter mich 3 Wochen lang verfolgt im Prinzip. Die ist immer in der Nähe von mir gewesen und ich habe das nicht begriffen. Und hatte eine Tochter, die war in der ersten Klasse. Und irgendwann haben mir meine Kollegen erzählt, ja, die hat uns erzählt, die weiß ja nicht, was du für einer bist, warum du als Mann Erzieher werden willst. Und die will erstmal checken, ob sie ihre Tochter dir anvertrauen kann. Mhm. Also die hat sozusagen aktiv gesagt, jeder Mann, der hier reinkommt, kann ein Missbraucher sein.
Cannot blame her.
Ist mir an den Fersen geblieben. Und da habe ich auch gedacht, wow. Ja, ja, also krass. Aber da, so bin ich nicht. Also ich laufe jetzt nicht rum wie so ein Spürhund und warte wie Meryl Streep drauf, dass nun endlich der erste Missbrauchsfall passiert.
Du arbeitest
passiert.
Ja auch nicht in einer Institution wie der katholischen Kirche.
Nein, aber mit
die eine Tradition, mit die, Kindern, eine die offenbar eine Tradition hat.
Ja, aber sobald du mit Kindern zusammenarbeitest, bist du schon in einem Umfeld, was, wie soll ich sagen, nicht das begünstigt, aber wo sich... Wenn ich pädophil wäre, würde ich mich in ein Umfeld begeben, wo Kinder sind, oder?
Ja, so, ja. Wenn man die Zahlen aus Boston und aus Münster mal miteinander vergleicht, also die Forscher in Münster gehen davon aus, dass 4-5% der Priester, die in diesen Jahren in Münster gearbeitet haben, aktiv Kindesmissbrauch betrieben haben. Und wenn man das einfach mal hochrechnet, ist jeder 25. oder 20. katholische Priester ein aktiver Kinderschänder. Also da mal ein bisschen genauer hinzugucken, lohnt sich dann, glaube ich, eventuell.
Ja. Wie gesagt, wenn man das Bauchgefühl plötzlich hat, dann soll man reagieren.
Ja, ich glaube aber Bauchgefühl ist in dem Kontext auch schwierig. Ich meine, das wird jetzt bei unseren ZuhörerInnen hoffentlich nicht der Fall sein, aber ganz oft ist ja Bauchgefühl einfach auch genährt durch die eigenen Vorurteile. Und ne, deswegen haben wir auch Leute, die dann vor Drag Queen Story Hour sitzen und sagen, das sind alles Pädophile da drin, weil die auf ihr Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl sagt denen, Schwule sind schlimm. Böse. Also Bauchgefühl ist vielleicht nicht das Richtige.
Vielleicht ist vielleicht nicht das richtige Wort.
Sensibilität entwickeln für Symptome, für Auffälligkeiten.
Ja.
So.
Ja. Wenn du was siehst, was dir komisch vorkommt, einem Kind, dann musst du ein bisschen graben. Ja.
Um nochmal in die Kultur einzusteigen, die uns umgibt.
Missbrauchte Kinder sind ja auch zu früh sexualisiert, entschuldige Paul.
Ja.
Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man, glaube ich, sofort hingucken kann.
Vielleicht
wenn
können
ein
wir
Kind weirdly, ein Kind weirdly früh sexuell sich verhält.
Aber das habe ich doch erzählt, oder? Mit dem Vierjährigen.
In einem anderen Podcast.
Ja, ja, genau.
Ja. Ja. Vielleicht können wir uns Witze über Messdiener in Zukunft sparen.
Gibt es da so viele?
Du, vielleicht können wir uns mal sparen, wenn man mal auf Pornhub gibt und katholischer Priester Pornhub eingibt, wie viele Millionen...
Habe ich noch nie gemacht.
Wie viele Millionen? Nee, du
also
siehst einfach, alle
Kardinopornos
oder was auch immer. Es ist dauernd irgendwelche Sexszenen mit kirchlichen Hintergrund gibt es 1 Million. Also das scheint ein beliebtes Abwechsding zu sein.
Das ist gut im Grund.
Insofern, genau. Das kommt, wo kein Feuer, kein Rauch. Ja. Wie heißt das? Wo kein Rauch, kein Feuer.
So an dieser Stelle trotzdem nochmal sehr deutlich, Homosexualität ist nicht Pädosexualität.
No.
Homosexuelle sind keine Pädosexuellen.
Nein.
Die meisten Missbrauchsopfer von Pädosexuellen sind, wenn diese Pädosexuellen Männer sind, Mädchen.
Ach, deswegen warst du vorhin so empfindlich.
Ja.
Ja, das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber wie Pädosexuelle, Heterosexuelle und Homosexuelle, der Mann an sich hat einen krassen Sexualtrieb. Der Sexualtrieb ist halt bei Männern auf Verteilen und auf viel.
So,
oder nicht? Findest du das
auch falsch? Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Es gibt in Deutschland eine einzige Institution, nämlich die Berliner Charité, die sowas Ähnliches anbietet wie eine Therapie für Pädosexuelle. Vielleicht ist es eine gute Idee, die in die Shownotes zu stellen, die Kontaktdaten. Wenn ihr nochmal, wenn ihr irgendwo in eurer Umgebung ein Kind seht, das von dem es möglich ist, dass es ein Problem hat, helft ihm, wenn ihr das irgendwie könnt, oder beobachtet das genau. Und wenn ihr einen Mann kennt, der ein Problem hat, ist es vielleicht, und der nicht Täter werden möchte, viele Pädosexuelle wollen das nicht, dann kann man ihm die Kontaktdaten der Charité geben. Die sind vielleicht in der Lage, ihm zu helfen.
Ja. Ja. Gut. Gut oder nicht gut, aber so hören wir jetzt auf. Was sollen wir nochmal erzählen?
So, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen. Beim nächsten Mal wird es wieder
ein bisschen. Ich habe so einen Film gesehen, der heißt Spotlight. Soll
ich über den? Ich habe so eine Rede gehört.
Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen unterhaltsamer. Dahin. Und es gibt ja auch viele andere Folgen, die nicht so schwer sind wie diese. Bis dahin könnt ihr trotzdem uns weiter 5-Sterne-Bewertungen überall hinterlassen, wo ihr uns hört. Ihr könnt diesen Podcast teilen, ihr könnt euren Freunden und Freundinnen davon erzählen.
Folgt uns bei Spotify, da freuen wir
uns. Genau, folgt uns bei Spotify.
Yes. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, wohlgemeinte Ratschläge, Kochrezepte oder
Penisbilder, passt super heute.
In die Folge. Ich wollte es jetzt heute nicht sagen. Dann schickt ihr das Ganze bitte an tooldtotheyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Paulchen sagt ein Wort.
Auf Wiedergehört.
Tschüss.